Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Deutschland schaut nicht hin. Die Rolle der Deutschen bei den Völkermorden in Armenien 1915 und Ruanda 1994. Ein Feature von Arndt Peltner.
6. April. Das Flugzeug des Präsidenten wird abgeschossen. Der Präsident stirbt. Erste Massenmorde.
24. April. Der Innenminister lässt erste Massenverhaftungen durchführen.
Präfekte, Bürgermeister, Dorfvorsteher werden angewiesen, die Bevölkerung zum Morden aufzufordern.
27. Mai. Die Regierung beschließt Massendeportationen.
21. April. Massaker landesweit. Die Zahl der Opfer ist inzwischen auf 250.000 gestiegen.
Bei den Deportationen kommen über 300.000 Menschen durch Massaker ums Leben.
Innerhalb von 3 Monaten werden bis zu 1 Million Menschen ermordet.
Die Deportationen werden zu Todesmärschen. Die Zahl der Todesopfer wird auf über 1 Million geschätzt.
Zwei Todesstunden der Menschheitsgeschichte im 20. Jahrhundert. Räumlich und zeitlich weit voneinander entfernt. 1915, 1994. Armenien, Ruanda. Die Frage nach einer Mitverantwortung für beide Genozide stellt sich auch für Deutschland.
Die Berge Ruandas strömen Wärme und Behaglichkeit aus. Sie locken durch Schönheit und Stille, kristallene Luft, Ruhe und die Vollkommenheit ihrer Linien und Formen. Am Morgen füllt durchsichtiger Nebel die grünen Täler. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, so beschreibt Richard Kapuscinski die Landschaft von Ruanda, Land der 1000 Hügel, wird Ruanda deshalb genannt, auch im eigenen Volksmund dort. Und einer der 1000 Hügel liegt in Murambi. Hierhin waren Zehntausende Tutsi geflüchtet, als vor 20 Jahren der Massenmord in Ruanda begann.
Auch das ist die Verantwortung und auch das Recht, dem sich der Deutsche Bundestag stellt, die deutsche Mitschuld zu betonen. Und auch deswegen reden wir heute darüber. Und wir erinnern ja daran, dass es eben mutige Diplomaten gewesen waren, Krankenschwestern, aber eben auch von dieser Stelle Politiker wie Eduard Bernstein und Karl Liebknecht, die auf die Verfolgungen hingewiesen haben. Und auch deswegen, finde ich, ist es das Recht und auch die Pflicht des Deutschen Bundestages, über dieses Thema zu reden.
Also ich zitiere mal wörtlich eine Depesche von Botschafter Hans von Wangenheim an Reichskanzler Bethmann-Hollweg vom 7. Juli 1915, Zitat wörtlich: Es ist die erklärte Absicht der türkischen Regierung, die armenische Rasse im türkischen Reich zu vernichten. Das ist eine Ansicht und eine Sichtweise, die sich während des Krieges auch nicht geändert hat und die auch niemand in Frage gestellt hat.
Der Kulturhistoriker Rolf Horsfeld ist der wissenschaftliche Leiter des Lepsius-Hauses in Potsdam. Horsfeld hat mehrfach und viel beachtet über den armenischen Völkermord geschrieben. 2015 erschien sein Buch »Tod in der Wüste – Der Völkermord an den Armeniern«. Was wusste das Deutsche Reich von den Vorgängen im Osmanischen Reich, von der Brutalität, den Deportationen, der Not und dem Leid und auch davon, dass am Ende etwa 1,1 Millionen Armenier zu Tode kamen?
Man wusste genau Bescheid. Also am klarsten im Grunde genommen nimmt man die Haltung, glaube ich, den Memoiren von Hindenburg, die er 1920 geschrieben hat, seine Kriegserinnerung, da sind, also er schreibt dort, das war das Erwachen der Bestie im Menschen, eines der schwärzesten Kapitel in der Geschichte aller Völker und Zeiten. Punkt, aber im nächsten Satz kommt dann die Formulierung, aber wir haben sie gebraucht.
Die Deutschen waren gut vernetzt im Osmanischen Reich, erklärt auch Jürgen Gottschlich, Türkei-Korrespondent und Autor des Buches Beihilfe zum Völkermord, Deutschlands Rolle bei der Vernichtung der Armenier.
Die Deutschen waren schon seit 1870 ungefähr mit einer Militärmission vor Ort und waren dann bei Ausbruch des Krieges mit einer großen Militärmission vor Ort, mit der Botschaft natürlich vor Ort, mit diversen Firmen vor Ort, haben dieses Großprojekt Bagdadbahn vorangetrieben. Der Sinn der ganzen Sache war, das Osmanische Reich im Gegensatz zu den Franzosen und den Engländern nicht zu zerschlagen, sondern zu erhalten und als Basis für eine neue eigene Orientpolitik zu nutzen. Dafür war das Osmanische Reich wichtig. Und dafür haben sie den Völkermord an den Armeniern nicht nur hingenommen, sondern im Sinne der Stärkung ihrer Bündnispartner in Konstantinopel auch mit unterstützt.
Margaret Anderson ist Geschichtsprofessorin an der Kalifornischen Universität in Berkeley. Sie hat ausgiebig über die Rolle Deutschlands beim armenischen Völkermord geforscht. Was sie vor allem kritisiert, ist, dass das offizielle Deutsche Reich verhinderte, dass überhaupt über die Deportationen und den gezielten Völkermord daheim berichtet werden konnte.
Es gab eine Selbstzensur bei den Zeitungen. Und dann wohl ab 1917 auch ein Zensurbuch der Regierung, was alles in Bezug auf die Invasion Belgiens, die Opfer, berichtet werden konnte. Das galt auch für die Türkei. Sie wollten nicht, dass überhaupt über die Türkei berichtet wird. Sie hofften, damit jegliches Gespräch über die Türkei zu verhindern, auch wenn es in der Regierung Kräfte gab, die für die Türkei Propaganda betreiben wollten.
Einer, der unermüdlich versuchte, über die Zustände und die dramatischen Ereignisse im Osmanischen Reich zu berichten und die deutsche Öffentlichkeit zu informieren, war der evangelische Theologe Johannes Lepsius. Sein Bericht über die Lage des armenischen Volkes in der Türkei wurde 20.000 Mal vor allem an protestantische Gemeinden verschickt, bevor die Zensur im Kaiserreich zugriff. Deutschland war im Kriegszustand. Das ist für die Geschichtsprofessorin Margaret Anderson auch der Hauptgrund, warum im Auswärtigen Amt und in der Reichskanzlei nichts gegen den Verbündeten Türkei unternommen wurde.
Ich habe zwei Fragen an meine Kollegen, die Deutschland so verurteilen. Zum einen, schauen wir uns die anderen Länder an, was die getan haben. Und ich kann einiges über Großbritannien sagen, etwas zu Frankreich. Und sehr viel über Henry Morgenthau, unseren Botschafter. Zum anderen würde ich fragen, wenn Sie ein Land im Krieg sind, umzingelt von den Gegnern, denn die kontrollieren die Meere, die Zugänge, haben den Zugang zu den Ressourcen der ganzen Welt, was würden Sie unternehmen, um den armenischen Genozid zu stoppen? Die Deutschen stehen 1 Million Soldaten der Entente-Truppen gegenüber. Würden Sie 10, 12 Divisionen dafür nehmen, um über den Balkan zu ziehen? Quer durch die Türkei zu kämpfen, um genau was zu erreichen? Den Osten der Türkei zu besetzen, um die Armenier zu schützen? Wenn Sie also im Auswärtigen Amt sitzen und über den Krieg und den Ausgang nachdenken, darüber, dass diese armen Armenier abgeschlachtet werden, was würden Sie machen, wenn Sie auch das größte Herz der Welt haben? Meine Antwort ist nichts.
Für Anderson ist klar, von einer deutschen Schuld am Völkermord gegen die Armenier könne nicht gesprochen werden.
There's no German guilt. I don't think intervention could have done any good at all.
Es gibt keine deutsche Schuld. Ich glaube nicht, dass eine Intervention irgendetwas gebracht hätte. Nicht für die Armenier, nicht für die Deutschen, die gegen die Türken hätten kämpfen müssen, um die Armenier zu retten. Ich glaube, nicht viel konnte für die Armenier getan werden, auch nicht diplomatisch. Es sei denn, man wollte so etwas machen wie die Amerikaner im Irak. Was die Deutschen hingegen hätten tun sollen, wäre, ehrlich gegenüber der Presse zu sein. Das hätte aber wohl nichts an der deutschen Politik geändert. Was ich interessant finde, ist, dass die Türken erklärten, darüber dürfe nicht berichtet werden. Kemal Pascha verbot jegliche Fotos. Aber Krass von Kressenstein sagte, wir machen Fotos. Er sagte das nicht zu Kemal, sondern zu seinen Leuten. Wir dokumentieren das. Er schämte sich für die deutsche Presse.
We want to document this. So he was ashamed of the German press.
Schon allein die Tatsache, dass die deutsche Seite von dem Ausbruch des Bürgerkrieges und dem Ausbruch des Genozids trotz zahlreicher Warnzeichen vollständig überrascht wurde, belegt zur Genüge, dass es bei Konflikterkennung und Informationsfluss zu schwerwiegenden Defiziten gekommen ist, wofür psychologische, strukturelle und organisatorische Gründe verantwortlich zu machen sind.
In diesem vertraulichen Bericht des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geht es nicht um Armenien 1915-16, sondern um das Land der 1000 Hügel, die Schweiz Afrikas, deutsche Kolonie bis zum Ersten Weltkrieg, belgische Kolonie bis 1962. Mehrheitlich besiedelt von Hutu, aber die Belgier brachten Tutsi in Führungspositionen. Die Folge: ethnische Spannungen und Übergriffe,
die in den letzten Genozid des 20. Jahrhunderts mündeten. Nachdem die deutsche Regierung den Völkermord an den Armeniern wahrgenommen, aber ignoriert hatte, kann man im Falle Ruandas gewissermaßen von nahem betrachten, welche Rolle die Institutionen der deutschen Regierung spielten. Die einstige Kolonialmacht Deutschland war in dem kleinen afrikanischen Land sehr präsent. Neben der deutschen Botschaft waren der Deutsche Entwicklungsdienst, DED, und die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, GTZ, in etlichen Projekten im ganzen Land aktiv. Eine Beratergruppe der Bundeswehr arbeitete eng mit dem ruandischen Militär zusammen. Das Bundesland Rheinland-Pfalz unterhielt seit Mitte der 80er Jahre eine enge Partnerschaft mit Ruanda.
Die Rebellen von der patriotischen Front Ruandas, die in dem ostafrikanischen Kleinstadt nach der Macht greifen, haben offenbar die Hauptstadt Kigali erreicht.
Ab 1990 tobte in dem Land ein Bürgerkrieg zwischen Hutu und Exil-Tutsi.
Das ist ja auch ein überschaubares Land.
Professor Dr. Peter Molt, der als Vater der Partnerschaft zwischen Ruanda und Rheinland-Pfalz gilt, die bereits 1982 initiiert wurde.
Also die Jahre von 1990 bis 1994 waren praktisch ein Bürgerkrieg. Nicht?
1993 eskalierte die Lage, als die FPR-Truppen der Exil-Tutsis aus Uganda unter der Leitung des heutigen Präsidenten Paul Kagame in Ruanda einmarschierten.
Also ich will die Botschafter jetzt nicht kritisieren, aber es war schwierig.
Michael Steeb war von Januar 1990 bis Oktober 1993 Leiter des Koordinationsbüros in Kigali.
Mein Name ist Dieter Hölscher. Ich war Botschafter in Ruanda zu der Zeit, also als sich Ruanda gut entwickelte, aber bis es dann zu der Katastrophe kam. Und ich war in Ruanda von 1991 bis zum Anfang April 1994. Ja, es war klar, dass es die Spannungen gab, nicht? Denn die Tutsis waren ja aus dem Land vertrieben worden und sie bauten sich mit, glaube ich, vor allen Dingen amerikanischer Hilfe, dann in Uganda wieder auf und dann kam es ja schon zu kriegerischen Handlungen. Immer weiter, aber ich persönlich habe mir nie vorstellen können, dass es derartig katastrophal war und dieses Massenmorden, dass es Kämpfe sogar bis zur Hauptstadt geben könnte, gut, aber nicht in diesem Maße.
Ein deutscher Experte wird unmittelbar Augenzeuge des Probelaufs für den Völkermord in der Bugesera südöstlich von Kigali mit Hunderten von Toten und mindestens 15.000 Flüchtlingen und gibt eine an Deutlichkeit nicht zu überbietende Schilderung. Er kann fotografieren, den Film in Deutschland entwickeln lassen und ihn mit einem Bericht an die GTZ weiterleiten. Es gab keinerlei Reaktion. Vertraulicher Bericht des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bonn, April 1999. Autoren Jürgen Wolf und Andreas Mehler.
Mit dem Friedensvertrag von Arusha im August 1993, der von den Vereinigten Staaten im Grunde diktiert wurde, sollte Ruhe in die Region gebracht werden. Doch genau das Gegenteil geschah. Radikale Kräfte auf Seiten der Hutus wurden stärker. Bewaffnete Milizen wurden gegründet. Es kam immer wieder zu Anschlägen.
Schließlich ist darauf zu verweisen, dass es in der Vorgenozidzeit ab etwa 1990 eine Fülle von Hetzliteratur, voran das ominöse Blatt Kangura, gegeben hat, die praktisch offen zum Völkermord aufgerufen hat. Vertraulicher Bericht des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bonn, April 1999.
Also Kangura hatte eine große Bedeutung. Das war eine absolut hetzerische Zeitschrift.
Jörg Zimmermann kam 1991 als evangelischer Pfarrer mit seiner Familie nach Ruanda.
Der Chefredakteur Hassan Yese, ein Schwein, kann man nicht anders sagen, ja, ein extremistisches Schwein. Und hat ganz früh schon, 1990, ganz mies Propaganda gemacht, ja. Und ist auch persönlich verstrickt in viele Vorwürfe im Hinblick auf Mord und Totschlag. Wurde leider, muss man sagen, eben doch sehr aufmerksam gelesen. Also das ist literarisch das Pendant zum Radio RTLM, das ja sehr bekannt geworden ist, traurig bekannt geworden ist. Und diese ganzen medialen Kampagnen haben die Radikalisierung vieler Hutu vorangetrieben.
Wenige Monate vor Beginn des Völkermords warnte Pfarrer Zimmermann im Februar 1994, dass die Hetzliteratur und die Hetzradioprogramme das Klima vergifteten. In seinem Rundbrief machten ihm die radikalen Hutus Sorgen, die mit ihrem kompromissbereiten Präsidenten unzufrieden waren.
Nicht auszudenken, was wäre, wenn Habyarimana tatsächlich was passierte.
Ich wollte in Deutschland ein wenig seriöse und präzise Informationen über die Dinge, die in Ruanda sich ereigneten, weitergeben. Weil ich mitbekam oder auch hörte aus Deutschland, dass die Medien zum damaligen Zeitpunkt, also vor dem 6. April 1994, fast nichts über Ruanda brachten. Sodass in Deutschland der Eindruck entstand, als der Genozid losging, das sei sozusagen wie aus dem Nichts vom Himmel heruntergefallen, so ähnlich wie Habyarimanas Flugzeug.
Nach dem Absturz des Präsidentenflugzeugs eskalierte die Gewalt.
Dass es knallte, bekam man mit.
Der damalige deutsche Botschafter in Kigali nahm das jedoch ganz anders auf.
Sehen konnte man das nicht. Das war immer fern von der Hauptstadt, meistens. Und dann hörte man von irgendwelchen Vorfällen, dann gab es 2, 3 oder 4 Tote, was weiß ich. Und aber nicht in größerem Maße, wie das dann später war. Und bis zu diesem 6. April gab es nichts in größerem Maße.
Ein von uns telefonisch interviewter ehemaliger Mitarbeiter des amerikanischen State Department, der in der fraglichen Zeit in Kigali gewesen ist, konnte sich über unseren Auftrag nur wundern. Für jeden, der damals in Kigali gelebt und die Augen offen gehalten habe, sei die Entwicklung hin zum Völkermord klar gewesen. Vertraulicher Bericht des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bonn, April 1999.
Reinhard Bolz war damals in der GTZ, der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit für Ruanda und Burundi, zuständig.
Diese Spannungen wurden von unseren Projektleitern auch immer berichtet. Und das ging so weit, 1993, dass Morde passierten. Dass zum Beispiel Wachtposten von uns, die Vorratslager bewachten, ermordet worden waren. Und wir hatten das sowohl natürlich immer der Botschaft berichtet, das war selbstverständlich, aber auch dem BMZ berichtet und haben darum gebeten, dass bei den nächsten Regierungsgesprächen das BMZ das deutlich ansprechen sollte, dass wir sowas nicht dulden könnten und dass wir auch notfalls abziehen würden, wenn es hier weiterhin Unruhen gäbe, in dem Sinne, dass unsere eigenen Leute hier ermordet werden. Wir hatten mehrfach den Wunsch geäußert, dass wir ein politisches Signal setzen sollten. Und wir wurden immer wieder zurückgepfiffen, sage ich mal, oder angewiesen, durchzuhalten, weiterzumachen, um das Friedensabkommen, was in Arusha in August 93 unterzeichnet war, nicht zu gefährden.
Die systematische Vorbereitung des Völkermordes, für die es seit 1992 Hinweise gab, kommt in den Botschaftsinformationen nicht vor. Vertraulicher Bericht des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bonn, April 1999.
Jürgen Wolf ist Professor an der Universität Bochum. Seit Ende der 60er Jahre beschäftigt er sich mit Ruanda und der Entwicklungspolitik. Ende der 90er Jahre wurde er als Sachverständiger vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit beauftragt, mit seinem Hamburger Kollegen Andreas Mehler die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Ruanda zu evaluieren.
Deutschland war kein großer Spieler, das ist richtig. Aber Deutschland war mit Ruanda in vielfacher Weise sehr verbunden. Es gab sehr viele Projekte. Deutschland soll auch nicht unterschätzt werden. Es war einer der größten Geber überhaupt.
Die Bundeswehrberatergruppe hatte dienstlich enge Kontakte zur ruandischen Armee. Es war bekannt, dass die mörderischen Milizen in bestimmten Lagern indoktriniert und ausgebildet wurden. Aus der Gruppe wurden derartige Warnungen an die Botschaft mit allen Details weitergeleitet. Die Botschaft nahm diese Informationen zur Kenntnis. Vertraulicher Bericht des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bonn, April 1999.
Diplomaten werden dafür bezahlt, dass sie Ärger vermeiden. Wenn ein deutscher Militär zur Botschaft geht und sagt, Herr Botschafter, schauen Sie mal, ich habe hier eine Karte von Ruanda, hier unten ist der Wald von Jungwe, heißt es, glaube ich. Da gibt es ein Lager der Interahamwe. Die trainieren da Massaker und wenn es mal losgeht, dann sage ich ihnen zwischen 10.000 und 30.000 Toten voraus. so laut Aussage dieses Militärs. Dann ist die Reaktion des Botschafters, jedenfalls nach der Aussage des Militärs, ist dann gewesen, das war ein Oberst übrigens, ist gewesen, verrückt, Militär, denkt nur in Leichen und so weiter und so weiter. Das ist eine Bewertung, die kann er natürlich vornehmen, die soll er auch vornehmen. Dafür ist er ja auch als sozusagen als politischer Analytiker hingeschickt. Nur das Ding dann einfach, und jetzt kann ich Ihnen versichern, das Ding dann einfach unter den Tisch zu kehren und nicht mal in seinem Vierteljahresbericht zu erwähnen, das sollte er eigentlich nicht.
Wir hatten schon länger beantragt, dass wir Funkverbindungen aufbauen und Funklizenzen bekommen. Und der Botschafter fand das als Spielerei und sagte, die GTZ spielt mal wieder Krieg und Frieden, aber wir entscheiden, wann Krieg ist und wann Frieden ist.
04 hours, Greenwich Mean Time.
The presidents of Rwanda and Burundi in Central Africa have been killed in a plane crash.
Mit dem Abschuss der Präsidentenmaschine im Landeanflug auf den Flughafen Kigali am 6. April 1994 begann das offene Morden. Unmittelbar danach wurden die ersten Straßenblockaden errichtet. Die Milizen der Interahamwe zogen zu den Häusern der gemäßigten Hutu und zu den Tutsi. Dieter Hölscher, der deutsche Botschafter in Ruanda 1991 bis 1994.
Was irgendwie überraschend war, das Unglück passierte ja, es war glaube ich Mittwoch, der 6. April, abends so gegen 9 Uhr. Und im gleichen Moment, die Hutus, also die bisherige Regierung, die brauchte gar nicht lange zu überlegen, was machen wir nun. Die hatten alles offenbar vorbereitet. Wir konnten das auch von unserer Residenz aus sehen, auf der Straße, diese jungen Männer da mit weißen Hemden, dunklen Hosen, Zettel in der Tasche, die zu verschiedenen Häusern dann gingen und Leute rausholten. Und was mich auch gewundert hat, ist, dass es mir bis heute noch nicht klar, aber einmal ist ja noch nicht klar, wer das Flugzeug abgeschossen hat. Da gibt es viele Spekulationen. Aber wenn ich recht informiert war damals, dann haben die Franzosen schon in der Nacht bis zum nächsten Morgen 7 Uhr dafür gesorgt, dass die Frau, die Witwe dann also von Habyarimana, ausgeflogen wurde. Das ist ein bisschen überraschend, nicht? Also beide Seiten scheinen da mehr gewusst zu haben als die Öffentlichkeit.
It is a hatred fueled by the ever-present voice of Rwandan state radio.
It's a picture, I'm afraid, of most horrible catastrophe that's taking place in Rwanda.
Am 26. Mai 1994 verfasst ein Mitarbeiter der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, GTZ, einen Bericht zur Evakuierung aus Ruanda.
6.4.1994. Gegen 20.30 Uhr waren 3 schwere dumpfe Schläge aus Richtung Flughafen Kanombe zu hören. Kurze Zeit später rief mich meine Kollegin, Frau Lehmann, über den UKW-Funk und teilte mit, dass sie darüber informiert wurde, dass das Flugzeug des Präsidenten im Landeanflug von Raketen abgeschossen worden sei und der Präsident vermutlich tot ist. 7.4.1994. Auch weitere Rückfragen bei Botschaft und dem Projektleiter der Bundeswehrberatergruppe über den Stand der Entwicklung ergaben lediglich die Antwort, dass die Lage weiterhin undurchsichtig und nicht einschätzbar sei. Beide, der deutsche Botschafter sowie der Projektleiter der Bundeswehrberatergruppe, waren lapidar der Meinung, dass es jetzt eben aus Rache 2 Tage knallen werde, die Lage sich jedoch danach wieder beruhigen werde. Wir sollten uns weiterhin ruhig verhalten, Tür und Tor öffnen, falls Plünderer eindringen wollen, sowie herausgeben, was verlangt wird. Eventuell seien die Plünderer und Soldaten auch mit Bier oder anderen Alkoholiker zu beruhigen. Für uns und alle Mitarbeiter hat dies bedeutet, dass jeder auf sich selbst angewiesen ist und entscheiden musste, wie er sich bei einem Überfall am besten verhält.
Als wir dann evakuieren wollten, nachdem wir schon 2 Tage geschossen war und die Leute unter den Tischen lagen, war der Botschafter nicht mehr erreichbar. Der hatte sich eingeschlossen und die Stellvertreterin hatte uns dann signalisiert, entscheidet ihr selber, wann ihr geht oder wann ihr evakuiert, wir sind nicht mehr handlungsfähig. Und das war natürlich ein Trauerbeispiel, aber wenn wir nicht selber entschieden hätten, wir haben Glück gehabt, dass keinem irgendwas passiert ist, dass keine Toten, keine Verletzten waren.
Die Botschaft hat immer wieder darauf hingewiesen, dass keine ruandischen Flüchtlinge in den Häusern aufgenommen werden sollen, da damit eine direkte Bedrohung für die Gastgeber bestand.
So heißt es in einem GTZ-Bericht. Das Auswärtige Amt erklärte hingegen auf Anfrage, dass es keine direkte Anweisung gegeben habe.
Ebenso wenig kann die angebliche Anweisung zur Nichtaufnahme ruandischer Flüchtlinge bestätigt werden.
Der GTZ-Bericht vom 26. Mai 1994 kritisiert jedoch scharf die Arbeit der Botschaft, vor allem des damaligen Botschafters.
Die deutsche Botschaft war vom ersten Augenblick an der eingetretenen Krisensituation gegenüber total hilflos und erhoffte durch die Verhandlungen in Brüssel eine Intervention der Belgier bzw. Franzosen zur Evakuierung der deutschen Staatsbürger, sodass ihrerseits keinerlei Handlungsbedarf nötig würde. Der deutsche Botschafter hat sich nicht erst zum Zeitpunkt der letzten Evakuierung, sondern lange vorher total passiv verhalten.
Jürgen Wolf, der als Sachverständiger des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit Ende der 90er Jahre die Rolle Deutschlands in Ruanda untersuchte, sieht die Rolle des Botschafters und des Auswärtigen Amtes kritisch.
Das gilt nicht nur für Ruanda, das gilt auch für andere Länder Afrikas. Also es ist häufig sozusagen die letzte Station eines vor der Pensionierung stehenden Beamten im Auswärtigen Amt. Und der kriegt dann als Krönung seines Lebenswerks, seiner beruflichen Karriere, kriegt den schönen Titel Botschafter nochmal.
Ich weiß nicht, ob er überhaupt die Dimension erkannt hatte. Die Dimension, dass man sich vorbereiten musste und dass das auch zur Verantwortung jeder Organisation gehört, seine Leute zu schützen. Er sah das als Kriegsspielerei an und hat das gar nicht so ernst genommen, dass so etwas auch nötig sein könnte. Wahrscheinlich, weil er die Dimension dieses Konfliktes vielleicht auch nicht so scharf einschätzt.
Auf Anfrage erklärte das Auswärtige Amt schriftlich:
Das Auswärtige Amt bildet seine Mitarbeiter für Krisensituationen aus und permanent fort. In akuten Krisensituationen werden die Mitarbeiter intensiv unter anderem von den Personalreferaten begleitet und beraten. Besonders wird auf die Belastbarkeit und Sozialkompetenz sowie auf die Flexibilität und praktischen Fähigkeiten der Mitarbeiter geachtet, sowie deren physische und psychische Belastung bewertet. Für den Einsatz in permanenten Belastungs- und Krisengebieten werden nur Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausgewählt, die alle Qualifikationen für einen solchen Einsatz mitbringen. In Krisensituationen stehen Zentrale und Auslandsvertretung in permanentem Kontakt.
Also man hätte auf jeden Fall mehr tun können, das ist völlig klar. Also das, zum Beispiel hätte man der Regierung sagen können, hört mal zu, wenn das jetzt hier nicht besser wird und ihr nicht den klaren Willen erkennen lasst, die Menschenrechtsverletzungen, die jetzt überhand nehmen, zu stoppen, dann werden wir die Entwicklungshilfe einstellen. Denn ich meine, es ist völlig klar, die Regierung hing natürlich in erheblichem Maße von Entwicklungshilfe ab.
Die Regierung beschließt Massendeportationen.
Massaker landesweit.
Deportationen.
Innerhalb von 3 Monaten werden bis zu 1 Million Menschen ermordet.
Die Deportationen werden zu Todesmärschen. Die Zahl der Todesopfer wird auf über 1 Million geschätzt.
Armenien 1915-16, Ruanda 1994. So unterschiedlich die beiden Genozide sind, die Rolle Deutschlands ist zwielichtig. Weil Regierungsstellen wussten, was passierte, aber lieber wegschauten. Im einen Fall aus strategischem Kalkül im Ersten Weltkrieg, im anderen Fall, weil man das afrikanische Land bei den Personalplanungen des Auswärtigen Amtes offenbar geringschätzte.
Nach dieser denkwürdigen Debatte bleibt das bittere Fazit, dass uns die selbstkritische Auseinandersetzung mit der eigenen Verantwortung 20 Jahre nach den Ereignissen überzeugender gelingt als die konkrete Wahrnehmung unserer Verpflichtungen und Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt, als die Ereignisse stattgefunden haben.
So kommentierte Bundestagspräsident Lammert die Ruanda-Bundestagsdebatte 2014. Die entscheidende Frage bleibt: Was lernt die Bundesregierung, konkret das Auswärtige Amt, aus den Erfahrungen der Vergangenheit für die Zukunft?
Deutschland schaut nicht hin. Die Rolle der Deutschen bei den Völkermorden in Armenien 1915 und Ruanda 1994. Sie hörten ein Feature von Arndt Peltner. Es sprachen Joachim Schönfeld, Thomas Holländer, Birgit Dölling, Ulrich Blöcher und der Autor. Tontechnik Jan Fraune, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Winfried Sträter.